Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Staat, Sex, Amen. Heute mit einer Sonderausgabe, einem Spezial. Wir haben uns entschlossen, wir wollen euch vor den Sommerferien unsere liebsten Bücher der Stunde vorstellen. Wir wollen einfach ein bisschen werben für Lesestoff. Wir wollen euch 20 Bücher empfehlen, in aller Kürze, zack, zack, eins nach dem anderen, und haben einfach mal ins Bücherregal gegriffen und ein paar Sachen mitgebracht, die wir für absolut lesenswerte Schätzelein halten. Nicht wahr, Herr Titz?
20 Bücher? Ja. Wolltest du nicht auch was vorstellen?
Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Nein, jeder 10 war ja so die Absprache. Ich weiß nicht, ob der Herr Titz, der ja als polyglotte Leseratte gilt, sich daran halten wird, aber ich glaube, es kriegen wir hin.
Es könnte sein, dass ich ein paar Unterverzeichnisse aufmache. Dass ich quasi, wenn sozusagen ein Buch ein Verzeichnis ist, dass ich ein bisschen ein Baumdiagramm aufmache und auch auf verschiedene andere Bücher hinweise. Das zählt dann aber nicht.
Da freue ich mich jetzt schon drauf, ja. Wer fängt denn an? Wir haben das nicht abgesprochen.
Fang du doch an.
Dann fange ich an. Ich fange an mit einem Buch, das kein wirklich neues Buch ist.
Ach so, ich wollte noch was sagen.
Ja, bitte.
Guten Tag.
Guten Tag, herzlich willkommen. Genau. Mit einem Buch, das nicht wirklich neu ist, aber trotzdem absolut lesenswert ist, heißt Das absolut wahre Leben eines Teilzeit-Indianers. Und es ist ein Jugendbuch, so ab 14, würde ich sagen, kann man es lesen. Es geht um Arnold Spirit, genannt Junior, der wächst auf in einem Reservat der Spokane-Indianer. Und er stottert, er lispelt und er trägt eine riesengroße Brille und es geht ihm nicht gut. Und er entschließt sich als erster seines Reservats in eine weiße Schule zu gehen. Und was daraus erwächst sozusagen, ist ein absoluter Wahnsinn für einen kleinen Indianerjungen, der mit 14 schon auf 42 Beerdigungen war, der beim Zahnarzt nicht so viel Schmerzmittel bekommen wie die anderen, sondern nur die Hälfte, weil der Zahnarzt diesem Vorurteil erlegen ist, Indianer kennten keinen Schmerz. Oh. Ganz ernsthaft.
Ja.
Und diese Geschichte ist deshalb so berührend und so lesenswert. Erstens ist sie gut geschrieben, zweitens ist sie wahr, denn es handelt sich um einen sozusagen halbbiografischen Jugenderinnerungsroman von Sherman Alexie. Das ist ein indianisch-amerikanischer Schriftsteller, Humorist, Drehbuchautor, selber Spokane-Indianer, und der ist genau unter diesen Bedingungen aufgewachsen. Vater Alkoholiker im Internat mit 5 Geschwistern und der Mutter meistens alleine. Und er hat mit einer wahnsinnig lakonischen, selbstironischen, abgeklärten und wunderbar lustigen, skurrilen Art seine Lebensgeschichte als Kind aufgeschrieben. Da sind tolle Sätze drin. Ich sag nur mal einen Satz. Früher dachte ich immer, die Welt ist in lauter Stämme aufgeteilt. In Schwarz und Weiß, in Indianer und Weiße. Aber mir ist aufgegangen, dass das nicht stimmt. Es gibt überhaupt nur 2 Stämme, Arschlöcher und Nicht-Arschlöcher. So, und das.
Sehr gut.
Da hat er recht. Und das hat er wunderbar gemacht. Er ist inzwischen sehr erfolgreicher Schriftsteller, hat viele Preise gewonnen. Und The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, das absolut wahre Leben eines Teilzeit-Indianers, ist wunderbar. Eine Geschichte übers Großwerden unter widrigsten Umständen. Sehr lesenswert. Deutscher Taschenbuchverlag, 272 Seiten. Lesealter, ja, man kann so einsteigen von, sagen wir mal, so ein schlauer 12-Jähriger oder ein etwas nicht so schlauer 14-Jähriger, das ist genau das richtige Einstiegsalter. Aber für Große, also für Erwachsene, ist auch es genauso lesenswert, ja, unbedingt.
Dann wechsle ich mal meine Reihenfolge, weil das, glaube ich, gerade ganz gut passt. Dann können wir sozusagen einen thematischen Block machen und bleiben in den USA.
Nein.
Ja, Franz Zobel, der österreichische Schriftsteller, der, weißt du eigentlich, woher sein Name kommt?
Das klingt wie das österreichische Wort für Zucchini.
Ja, nein? Genau, ich hätte gern 2 Schnitzel mit Erbsen und Möhren oder mit Franz Zobel?
Haben Sie noch 2 Kilo Franz Zobel für mich? Ja, das habe ich gedacht, aber nee, das stimmt gar nicht.
Guck mal hier, das ist ja Franz.
Du sollst nicht so viel Geräusche machen, wenn du die Bücher auf den Tisch
legst. Warum denn nicht?
Ja, weil das so ein Nebengeräusch
ist. Das ist aber so authentisch.
Ach so, ja, das stimmt.
Wenn du dir das mal anguckst, Franz Zobel, ne, der hat Fußball geguckt, ne? Und zwar war das Frankreich gegen Belgien. Und die haben 2-0 geführt. Das ist Fran, und dann kommt das Zoo, 2-0. Es ist 2-0, und dann kommt Belgien.
Und da kommt sein Synonym her.
Ja. Pseudo.
Und in Wirklichkeit heißt der Werner Mommsen, oder?
Jetzt fragst du mich, warte mal.
Nein, das muss ich jetzt auch nicht wissen.
Doch, der heißt, in Wahrheit heißt der, er ist auf jeden Fall 1967 in Vöcklabruck geboren.
Ja.
Weiß ich gar nicht, wie er...
Und was hast du da für ein Buch?
Die Eroberung Amerikas. Und zwar ist das Zum einen die Geschichte des spanischen Eroberers. Hier im Buch heißt er Ferdinand de Soto. Also im Original war es ja Hernando de Soto, der mit Pizarro in Peru war.
Pizarro ist ja nicht bei
Bremen. Der ist bei Werder Bremen, ja.
Ja. Ich sagen. Ja.
Aber er war früher in Peru.
Ja,
und eigentlich gut situiert und so, aber es war dann so ein bisschen Druck von Karl dem V. Und da ist er nochmal losgefahren und zwar nach Florida und hat versucht, Florida zu kolonialisieren. Das ist 1538 gewesen. 1538, ich habe das, glaube ich, gerade ein bisschen weggenuschelt.
Ja.
Und darum geht es zum einen. Und zum anderen geht es um einen Switch ins 21. Jahrhundert, einen Anwalt, der First Natives in den USA vertritt und quasi sozusagen die Folgen dieser Geschichte erzählt. Und Franz Hobel ist ein Mann, der jetzt nicht einfach nur einen historischen Roman schreibt, sondern unglaublich mit unglaublicher Fabulierlust, unglaublichem Wortwitz und Sprachlust und auch wahnsinnig vielen verrückten Ideen diese Geschichte erzählt.
Es ist also ein, sozusagen historischer Roman? Also es ist eher Roman oder eher Sachbuch?
Nee, ist ein Roman.
Roman, okay.
Das ist ein Roman, ja, ist ein kompletter Roman, aber halt verwebt historische Fakten mit Fiktion.
Klingt schön.
Und würde ich empfehlen. Ist auch, kann man am Strand lesen oder auch im Hotel.
Im Kaffeehaus. Franz Hobel, bei einem schönen Teller
Schnitzel
mit Franz Hobel.
Oder beim Fußball, wenn Frankreich gegen Belgien spielt.
Ganz genau. Weißt du was? Ja. Das switche ich jetzt auch schon wieder meine Reihenfolge.
Also wir sind so flexibel, oder?
Ja, pass auf, weil es geht dann, ist mir auch gerade jetzt auch aufgefallen, dass ich noch ein Indianerbuch im Plafond sozusagen im Portfolio habe. Ja, und zwar ist das ein Buch, das trägt den wunderschönen Namen Nicht Wolf, nicht Hund. Das ist das.
Was hast du gesagt? Nicht Wolf, nicht Fuß. Ich bin zu viel beim Fußball gerade noch.
Zu viel beim Fußball. Nein, nein, nicht Wolf, nicht Hund. So hat Sitting Bull, der große Indianerhäuptling, immer die Indianer genannt, die bei den Weißen lebten. Also die sozusagen zwischen den Welten lebten, die sich so in diesen Identitäten verloren haben. Nicht Wolf, nicht Hund. Und das ist die Geschichte eines Ethnologen, den es also wirklich gibt, der Ich-Erzähler, Reporter Ken Nurburn, der die Aufgabe eines Tages bekommt, für einen 80-jährigen alten Indianer der Lakota die Lebensgeschichte aufzuschreiben. Das hatten sich die Familie hatte sich das überlegt und der erste Entwurf von ihm ist eine Katastrophe. Er macht das, er hört sich das an, es ist alles gekünstelt, es ist klischeehaft, der weise alte Indianer, es ist, Entschuldigung, Weißengelaber. Merkt er selber, da stimmt was nicht. Und dann beginnt sein eigener Reifeprozess beim Eintauchen in die Welt, in die Denkweise dieser Indianer, des alten Dan, das ist der Indianer, und seiner Kumpels. Und diese Welt ist ihm komplett verschlossen. Es ist ein Roadmovie im Prinzip, ein Roadtrip zu den sozusagen wichtigen Orten dieser beiden Herren. Es ist wunderbar geschrieben. Es ist ganz nah an der Realität. Er lernt sozusagen auch ihre Wut zu verstehen auf diese Weißen, die sich alle irgendwelches Gebamsel umhängen und dann der Überzeugung sind, sie würden da irgendwelche alten kulturellen Werte retten oder die sozusagen sich irgendwie behängen mit indianischem Schmuck und irgendwie meinen, das würde jetzt deren Kultur wieder fördern. Ja. Und dieses Buch ist ein großartig geschriebenes Menschlichkeitszeugnis, wenn man so will. Es ist eben weit über die Klischees hinaus, viel tiefer als was man so erwartet. Großartig, nicht Wolf, nicht Hund, auf vergessenen Faden mit einem alten Indianer, mit einem Vorwort von Robert Plant. Das nur am Rande.
Von wem?
Robert Plant.
Ah, ja.
Ja. Beck Verlag, 25 Euro, 352 Seiten, extrem lesenswert.
Ja.
Jetzt haben wir schon drei Indianerbücher voll.
Toll.
Jetzt muss mal was anderes kommen.
Naja, meins war ja. Genau. Da hatte ich jetzt aber eben vergessen, das hast du mich erinnert, Franz Hobel, die Eroberung Amerikas bei Schollnei erschien. Aha. Ja, das muss natürlich sein, 26 Euro.
Ja.
Die bibliografischen Angaben wollen wir nicht unterschlagen.
Schreiben wir in die Kommis.
Die schreiben wir, genau. Die bei YouTube würde man jetzt sagen, so nach unten zeigen und sagen, weitere Angaben.
Ja.
Ja, bei Deutschlandfunk heißt es immer, die weitere Angaben finden Sie auf unserer Homepage deradio.de.
/Kultur. Sagen die nicht http://www. Das hätte ich jetzt so erwartet.
Nein, die sind viel, das ist ein Vorurteil.
Alles klar.
Das ist ein Vorurteil. Ich mache mal weiter mit dem Sachbuch. Ich habe da so ein bisschen Mischung. Weil wenn man so im Strandbuch sitzt, möchte man ja auch mal...
Im Strandbuch sitzt,
möchte man ja auch mal einen Sachkorb lesen.
Genau.
Und choosingdeutschebahn.de. Nein, Choosing Deutsche Bahn Today.
Ich ahne, worum es geht. Ich kenne es nicht, aber ich ahne, worum es geht.
Die Deutsche Bahn ist ja, plant bis 2030 eigentlich die doppelte Anzahl an Fahrgästen zu transportieren. Und dann fragt man sich natürlich erstmal, wie soll das denn gehen? Das ist doch jetzt schon zu voll alles. Schienen sind kaputt, Züge kommen nicht und kommen zu spät und man schwitzt oder friert und findet keinen Sitzplatz. Also zumindest.
Und du kommst in Wolfsburg nicht raus.
Man kommt in Wolfsburg nicht raus. Also es geht alles irgendwie, hat man ja das Gefühl. Der Ruf ist natürlich schlechter als das Unternehmen. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja nicht ganz so. Aber trotzdem, die beiden Vielfahrer, Marc Spörle und Klaas Tatje, haben jetzt ein Buch geschrieben über, ja, wie heißt es so schön im Untertitel, klimafreundlich reisen, ohne wahnsinnig zu werden.
Ja.
Also es ist das Thema so klimafreundlich, Klimaschutz, was hat die Bahn davor? Wie will sie das Schienennetz erneuern? Wie stellt die Politik sich das vor? Aber halt auch um ganz alltägliche Dinge. Und sie stellen Fragen wie zum Beispiel, warum stehen die Bäume so nah am Gleis? Ne? Also das oder auch was macht die Bahn eigentlich in anderen Ländern besser? Oder wie kann ich halt eigentlich reisen, ohne verrückt zu werden? Welche Zugverbindung klappt und welche geht garantiert schief? Und das alles wird, sind kleine Kapitel, 5, 6, 7 Seiten. Und es wird immer wieder aufgelockert durch Interviews.
Oh ja.
Mit Wieselski, dem Bahngewerkschafter, mit einem Psychologen zur Fahrpreisgestaltung, mit einer Zugbegleiterin. Also das ist wirklich locker zu lesen. Es ist, ist journalistisch geschrieben. Es ist wirklich, sind beides Zeitredakteure. Und lesenswert.
Ja, wolltest du sagen. Gerne.
Ja.
Alles klar.
Und ist bei Lübbe erschienen, kostet 14,90 €, heißt Choosing Deutsche Bahn Today und ist von Marc Spörle und Klaas Tatje. Und jetzt fährt der Zug wieder zu dir, Imre.
Super Überleitung. Ich habe auch ein Sachbuch. Es ist allerdings ein fiktives Sachbuch. Es ist nämlich eine Parodie auf diese Reiseberichte britischer Expeditionen Anfang des 20. Jahrhunderts.
Schön.
Und da gibt es ein Buch, das heißt ein kleines, sehr feines Buch, 1956 zum ersten Mal erschienen, Die Besteigung des Rum Doodle. Der Rum Doodle ist der fiktive höchste Berg der Welt. Und dahin macht sich jetzt eine Expedition auf, bei der alles, aber auch wirklich alles schief geht. Und sie halten sich aber mit Patriotismus und Pathos und all dem, was diese Reiseberichte von damals so ausgezeichnet hat, halten sie sich sozusagen bei Laune. Und es ist, der Expeditionsleiter ist ein führungsschwacher Typ, der immer fragt, was er machen soll. Der angeblich starke Mann Burley leidet unter verschiedenen Trägheiten, je nachdem, wo sie sind. Gletscherträgheit, Basislagerträgheit. Er hat immer Trägheit. Es geht nichts bei ihm. Der Navigator verläuft sich andauernd, kommt nie da an, wo er hin soll. Arzt ist dauernd krank an Pocken und an allen möglichen Sachen, die er sich einfängt. Und es ist ein, ja, wie soll ich sagen, es ist ein Kultbuch unter Wissenschaftlern, die Besteigung des Rum Doodle sozusagen. Es gibt in Kathmandu ein Restaurant, das heißt Rum Doodle. Es gibt einen Berg in der Antarktis, der Rum Doodle Peak heißt. Das sind alles so kleine Ehrerbietungen. Mhm. Die Zahl 153 spielt eine große Rolle, die taucht immer wieder auf im Buch. Und es ist eine wunderbare Parodie, die wirklich über viele Seiten trägt und von der Bill Bryson gesagt hat, es ist das lustigste Buch, das sie jemals lesen werden. Das ist ein sehr, sehr hohes Urteil. Es ist brillant geschrieben. Also da passieren Sachen, da kommst du nicht drauf. Ne? Der eine kann die Sprache in Jogistan, dem fiktiven Land, wo das spielt, nicht richtig. Bestellt also statt 300 oder 3000 Trägern auf einmal 30.000. Kommen aus dem Zug 30.000 Träger da.
Ja.
Und wollen alle mit. So. Und alle bezahlt werden. Und natürlich ist es so, dass sie einfach Briten sind. Und sich natürlich als die aufgeklärte Menschheit verstehen. Und es ist sehr, sehr süß geschrieben mit großer Liebe von einem Briten namens William Ernest Bowman, 1985 gestorben, der eigentlich ein Schreibtischhengst war. Der war eigentlich ein Büromann, hat nie solche Sachen unternommen und trotzdem ist das alles sehr präzise. Also Die Besteigung des Rum Doodle, ein liebenswertes kleines Buch, eine wunderbare fiktive Reiseerzählung, die sehr, sehr großen Spaß beim Lesen macht.
Das klingt wirklich toll. Und ist aber 1957 erstmals erschienen, aber gibt es zu kaufen?
Gibt zu kaufen, bei Goldmann erschien auf Deutsch 2014 erschienen und 192 Seiten und kostet einfach 9,99 € als Taschenbuch.
Oh, das, sehr zu empfehlen. Das nehme ich schon mal mit als Tipp.
Sehr gut.
Ich habe, ich lese ja auch ab und zu mal Comics und Graphic Novels, wie man ja.
Ja, ich auch. Ja, wichtig. Ja.
Und einer der großartigsten Autoren ist ja Guy Delisle. Der ja Reportagen aus Pyongyang geschrieben hat, aus Jerusalem, aus Shenzhen. Und jetzt schreibt er, hat er ein sein neues Buch geschrieben über seine Jugend. Und zwar hat er Ende Schulzeit, Anfang Studienzeit, hat er in einer Papierfabrik in Kanada gearbeitet. Und darum geht es, also so ein bisschen so dieses ja Coming of Age. Mhm. Aber im Mittelpunkt steht eigentlich diese Arbeitswelt, diese alte Arbeitswelt. Diese knorrigen Männer, das sind eigentlich auch nur, nee, sind nicht eigentlich, sondern es sind nur Männer, die da arbeiten in dieser Papierfabrik. Er beschreibt detailliert, wie sich diese Papierherstellung ändert, wie der Holzberg immer kleiner wird, weil du natürlich irgendwann auch kein Holz mehr brauchst zur Papierherstellung oder nur noch wenig, wie sich diese Fabrik verändert und immer wieder neue Eigentümer bekommt. Aber das sind so Randaspekte. Aber er zeichnet halt und erzählt, was passiert, wenn sich das Papier auf der Rolle verheddert, wie anstrengend das ist, diese Papierberge da irgendwo hinzukehren, wie die Kluft ist zwischen den Arbeitern und den Ingenieuren, was die Unterschiede macht, die Ingenieure, die immer mit dem Helm auf dem Kopf da hinkommen, während die Arbeiter halt ohne arbeiten und sich darüber lustig machen. Und
klingt super.
Das klingt jetzt, man kann natürlich sagen, wie ich das lesen, so Papier auf der Rolle und so, aber es ist wirklich toll. Es ist ein tolles Porträt dieser alten, vergangenen Arbeitswelt.
Analog, ne? Also das ist ja das, was ich mal. Ein Gedanke nur dazu, mir fiel das gerade ein, weil du sagtest, die alten, knorrigen Männer. Ich habe mir oft mal gewünscht, in dieser Zeit, als alle neoliberalen Jungmanager anfingen, Sachen wegzusparen in den Nullerjahren, habe ich mir immer vorgestellt, wie das eigentlich wäre, wenn die mal runtergehen ins Papierarchiv und auf die Gesichter dieser ölverschmierten Typen gucken, die damals den ganzen Scheiß aufgebaut haben, den die gerade zusammensparen. Und da habe ich mir nur gedacht, das ist eine Kollision von Werten. Da ist so viel Schaden entstanden, Vertrauensschaden. Jedes Buch, das an diese Zeit anknüpft und an dieses Denken anknüpft, ist, glaube ich, ein gutes und wichtiges Buch.
Ja, und das ist tatsächlich, wie gesagt, eine Graphic Novel, liest sich natürlich dementsprechend auch schnell weg. Kann man auch in der brütenden Sonne in Marokko oder so, jetzt sage ich Marokko, weil da mache ich gleich eine Überleitung zu meinem nächsten Buch. Aber bist du erstmal dran. Guy Delisle, Lehrjahre, Reprodukt Verlag, kostet 20, jetzt muss ich meine Brille hochnehmen, 20 Euro.
Und das kann man bestimmt auch im Wald lesen.
Im Wald kann man das auch lesen. Und vor allen Dingen Wald, Bäume, Papierherstellung.
Siehste.
Oder?
Ja. Jetzt kommt nämlich ein Buch über das Buch heißt Der Mann, der einen Baum fällte und alles über Holz lernte. Sind wir wieder bei Holz?
Ja.
Indianer und Holz. Robert Penn hat das Buch geschrieben und er hat ein Experiment gewagt. Er hat sich nämlich einen Baum gesucht, er hat auch einen gefunden, 140 Jahre alte, wunderschöne alte Esche. Und diesen Baum will er verwerten. Er will sozusagen, so wie früher die Indianer, da haben wir sie wieder mit den Bisons, die bis zum letzten Hufrest alles der Verwertungskette zugeführt haben, will er diesen Baum verwerten. Er will also alles lernen über Tischlern, Drechseln, Stellmacher. Er besucht die besten Leute ihrer Zunft und er will, dass sie aus seinem Baum etwas bauen. Und es entstehen ein Schlitten, es entstehen Axtgriffe, Pfeile, Möbelstücke, Betten. Es entstehen die wunderbarsten Gegenstände aus diesem Holz. Und er erzählt die Geschichte dieses Baumes und nebenbei erzählt er was über die heilende Kraft des Waldes und diesen wunderschönen Werkstoff. Und für jeden, der auch nur im Entferntesten findet, dass es in einer Tischlerei gut riecht, für den ist dieses Buch geschrieben. Er schreibt sozusagen was über das haptische Erlebnis mit dem Holz. Er erzählt auch was über die, es ist auch eine Liebeserklärung an die Natur, es geht auch um die Rolle, die die Natur spielt bei unserer Versorgung, um Respekt für die Ressourcen, aber das alles mit einer großen Wärme und Liebe geschrieben. heißt im Original The Man Who Made Things Out of Trees. Also der Sachen aus Bäumen. Einfach ganz schlichter Titel und er steigt tief ein, wie funktioniert der Baum an sich, wie wächst so ein Baum. Das klingt etwas trocken, ist aber sehr warmherzig und interessant geschrieben. Sehr zu empfehlen. 10 € als Taschenbuch. Der Mann, der einen Baum fällte und alles über Holz lernte. Für jeden Freizeittischler und nebenbei Bastler, der in seinem Werkkeller davon träumt, irgendwann mal die Arche Noah zu bauen, ist das genau das richtige Buch.
Ja, also auch so die alte Welt, die alte Arbeitswelt, die alte Handwerkerwelt.
Handwerk, das können,
da wo es noch riecht.
Echte Fachleute, Expertise, Material. Ganz genau, darum geht's. Genau. Super. Um Echtheit, Authentizität und nicht Kopfarbeit, nicht nur Kopfarbeit, sondern vor allem Handarbeit.
Ja, klingt auch sehr gut.
Ja.
Marokko, ich habe es eben schon gesagt.
Ja.
Leila Slimani, Das Land der Anderen, ein Roman. Leila Slimani ist ja bekannt geworden in Deutschland durch ihren Roman, das war der zweite Roman, Und schlaf auch du, in dem eine Nanny, der die gesamte Familie quasi, die Kinder anvertraut werden. Diese Nanny bringt diese beiden Kinder um.
Mhm.
Und ein sehr beeindruckendes Buch und sowohl bei der Kritik als auch bei den Lesern und Leserinnen sehr, sehr gut angekommen. Jetzt Leila Slimani, Das Land der Anderen, der Beginn einer Trilogie, der erste Band. Und zwar geht es um Mathilde und Amin. Und Mathilde ist eine junge Elsässerin, die sich Ende des Zweiten Weltkriegs in Amin verliebt. Das ist ein marokkanischer Offizier, der in der französischen Armee dient. Und die heiraten, bestellen dann Boden, versuchen zu überleben oder zu leben in einem, auf einem Hof. Alles ein bisschen schwierig, ist im Atlasgebirge, steiniger Boden. Sie zieht die Kinder groß, er versucht das Geld zu verdienen und und es geht natürlich um den alltäglichen Rassismus in der französischen Kolonialgesellschaft. Es geht um diese Ehe eines Arabers und einer Französin. Und es geht um viel Zeitgeschichte, Ende des Zweiten Weltkrieges, dann Anfang der 50er Jahre. Es geht um den marokkanischen Widerstand. Also es ist sehr, sehr persönliche Geschichte, eingebettet in Zeitgeschichte. Wunderbar geschrieben, tolle Sprache und ja, man kann sich nur auf die nächsten zwei Bände freuen. Leila Slimani, Das Land der Anderen, bei Luchterhand erschienen und kostet 22 €.
Alles klar. Stichwort Zweiter Weltkrieg.
Ja.
Bin ich wieder dran? Ja, klar.
Wir sind ja nur zwei. Es ist ja ein Ping-Pong, kein Ping-Ping.
Ah.
Oder Pong-Pong.
Pong-Pong, ja. Nein, es geht tatsächlich auch wieder um den Zweiten Weltkrieg. Das Buch heißt Unter Bombern.
Aha.
Bomber in dem Falle ein Teekesselchen. Es geht natürlich um die Bomber, die Bomben abwerfen. Es geht aber auch um die Bomber, die die Tore schießen. Es ist nämlich eine Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft im Zweiten Weltkrieg in der Nazizeit.
Mhm.
Bevor die Elf von Bern 54 wurde, was sie dann war, bevor sie das, hatte sie eine unfassbare Phase, nämlich vor dem Krieg und im Krieg, damals schon Sepp Herberger als Bundestrainer, in der, was viele gar nicht wissen, 38 Nationalspieler an der Front zumeist ums Leben gekommen sind, Beine verloren haben oder gleich das ganze Leben. Und diese Zeit wird in diesem Buch auf hervorragende Weise aufgearbeitet von Stefan Meyer, Redakteur bei der Süddeutschen, die erzählt irrsinnige Geschichten, die Operation Soldatenklau, mit der Sepp Herberger irgendwelche Wettbewerbe erfunden hat, um seine Spieler vor der Front zu schützen, einfach versucht hat, Leute zusammenzukriegen, zu überzeugen, sie für den Fußball freizustellen. Dann hat er mal fußballbegeisterte Nazi-Chefs getroffen und mal nicht. Mhm. Dann hat er eben mal Glück gehabt und mal Pech. Pech hat er gehabt bei August Klingler, einem Mann, den er nicht vom Reichsarbeitsdienst loseisen konnte und der dann zwar bei den Roten Jägern mitgemischt hat, aber an der Ostfront 1944 gefallen ist, obwohl er mindestens so viel Talent zum Fußball hatte wie Fritz Walter. Fritz Walter ist natürlich, muss man sagen, die Hauptfigur in dem Buch.
Mhm.
Der spätere Kapitän mit seinem Bruder Ottmar, dann später nach dem Krieg noch viele Jahre lang in der Nationalmannschaft gespielt hat.
Auch und knapp dem Tode entronnen.
Auch knapp dem Tode entronnen ist, in russischer Kriegsgefangenschaft erkannt wird und dort sozusagen mit seinem Bruder vorzeitig entlassen wird, weil er so ein Fußballheld ist und sie zufällig Wärter oder Aufseher hatten, die fußballbegeistert sind, ihn erkannt haben. Sonst wäre der Mann am Ende auch wahrscheinlich umgekommen. Und das ist eine unglaublich wahnsinnige Geschichte, an der so ganz viel kristallisiert. Sportgeschichte, deutsche Geschichte, Nazi-Geschichte, Fußball, die Bedeutung des Fußballs für die deutsche Gesellschaft. Und das ist gerade in dieser Zeit, als sozusagen in der das Land ja ein etwas gestörtes Verhältnis hat zu seiner Nationalmannschaft, und trotzdem irgendwie ahnt, dass die Bedeutung des Fußballs immer noch groß ist und alle viele nicht gut klarkommen mit dieser Krise, die wir gerade erleben, mit zwei verkackten Turnieren, ist das ein wunderbar interessantes Buch, das so ein bisschen die Quellen dieser Liebe auftut. Und das ist sehr akribisch recherchiert und sehr dicht und kompakt geschrieben. Es erschien bei Riva, jetzt auch gerade erst vor einem Jahr etwa. Nee, vor einem halben Jahr. Ja, etwas mehr als ein halbes Jahr. Und kostet 19,99 €.
Heißt nochmal wie?
Es heißt Unter Bombern.
Ja, okay.
Ja, sehr zu empfehlen.
Bleiben wir doch beim Fußball.
Na bitte.
Allerdings nicht so ernst und nicht so schwer, sondern ein unglaublich verrückter Kriminalroman. Gerhard Henschel.
Ah.
Zum einen bekannt ja durch seine vielbändige Romangeschichte über Martin Schlosser, in der die Geschichte der Bundesrepublik erzählt. Fußballfieber heißt das Buch. Gerhard Henschel hat vor einem Jahr schon mit Heidefieber eine Persiflage auf den
Soko Heidefieber.
Ja, genau, Entschuldigung. Ja. Geschrieben, genau. Und jetzt Soko Fußballfieber.
Ah.
Soko Fußballfieber mit wieder dem Hauptkommissar Gerold aus Uelzen und der Oberkommissarin Schubert. Und die beiden sind jetzt also auf der Suche nach den Tätern. Es sind vier Fußballfunktionäre überall in der Welt ermordet worden. Es werden dann noch mehr. Und es geht also um die FIFA und es geht um Bestechung und es geht um Bahrain, die Fußballweltmeisterschaft 1934 haben wollen, und Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer, die da windige Geschäfte machen. Es geht um reale Personen, also es geht um den Schriftsteller Thomas Geseller, der im Nahen Osten verschwindet und von einem Marterjob zum anderen geschleppt wird und immer wieder im Kofferraum wegtransportiert wird und dann befreit er sich, aber kommt wieder. Also es geht um den hannoverschen Journalisten Dietrich zur Nedden, der dort mitspielt. Es geht um fiktive und nicht fiktive Personen, die überall in diesem Roman eingebettet sind. Also am Ende sind sie natürlich alle fiktiv, aber manche haben einen realen Hintergrund. Und es ist eine Geschichte voller Dialekte, voller sprühender Ideen, voller Wortwitz und Kritik, aber es ist unheimlich, auch kein klassischer Krimi, also in dem, dass man jetzt Whodunit-Störungen hat, sondern am Ende ist diese Tat und die Täter, es ist vollkommen egal, sondern es ist einfach ein reines Lesevergnügen und sehr zu empfehlen. Gerhard Henschel, Soko Fußballfieber, ein Überregionalkrimi.
Ja, er hat ja, genau, Soko Heidefieber war ja eine Parodie auf die Regionalkrimi sozusagen.
Genau.
Das ist jetzt auch eine Parodie oder eher
nicht? Es ist auch eine Krimi-Parodie, Parodie, wie plötzlich, also manchmal in Krimis ja auch so Deus Ex Machina, plötzlich irgendwelche Dinge passieren, die Handlung denn plötzlich beeinflussen oder Probleme lösen, man weiß gar nicht wie, aber also all das arbeitet er ein und das ist unglaublich ideenreich und toll. Hoffmann und Campe, 18 €, auch wunderbar in der Sonne wegzulesen und tolle Sache, um zwar nicht die Europameisterschaft, aber die UEFA zu vergessen.
Jawohl.
Und die FIFA.
Soko Fußballfieber war das.
Soko Fußballfieber. Ja.
Wenn du, Christian, zu den Menschen gehören solltest, was du, glaube ich, tust, weil ich dich erkenne, die oft entsetzt bis irritiert sind über die Idiotie der Menschheit an sich und über die Dummheit, mit der diese Spezies versucht zu überleben, dann ist das folgende Buch was für dich. Es heißt erst echt jetzt, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, echt jetzt. Es handelt sich um eine Beschreibung der beklopptesten Aktionen der Menschheit.
Oh.
geschrieben von Tom Phillips mit großartigem Humor, mit großer Lakonie. Und er beschreibt ja praktisch Wendepunkte der Menschheitsgeschichte, an denen sich die Verantwortlichen maximal unvernünftig bis bekloppt verhalten haben. Mhm. Und das mit großen Witzen, nur so ein kleines Beispiel, also Invasion in der Schweinebucht ist eigentlich nicht lustig, aber es ist dermaßen viel schief gegangen damals, dass man sich tatsächlich ernsthaft fragt, wie jemand, der das beruflich macht, glauben konnte, dass das funktioniert. Und es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr lustigen Beispielen. Ein berühmtes Beispiel aus der Wissenschaft ist zum Beispiel die Erforschung von N-Strahlen. Kennst du die Geschichte? Nein. Das ist es gab mehr als 300 wissenschaftliche Artikel Anfang des 20. Jahrhunderts zur Existenz von N-Strahlen. Französischer Physiker René Blondeau hatte in Nancy hatte die Theorie aufgestellt, es gäbe neben der gerade entdeckten Röntgenstrahlung auch noch eine sogenannte N-Strahlung, die bestimmte Eigenschaften aufweist, die von heißem Platin emittiert wird, diese Strahlung. Und nun haben von Kaiser Wilhelm II. Bis Heinrich Rubens alle möglichen Leute versucht, diese N-Strahlen, von denen Kenntnis zu erlangen.
Ja.
Und mit großer Akribie wurde das verfolgt, mit dem Ergebnis, dass es das einfach gar nicht gibt. Dass sich Menschen über fiktive Sachen, anderes Beispiel, Polywasser. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges dachten die Sowjets, Polywasser weist bestimmte Eigenschaften von Wasser auf, ist irgendwie dichter und haben das bis zur Besessenheit betrieben. Der Westen konnte das nicht auf sie sitzen lassen, hat dann auch seinerseits versucht, Polywasser, anormales, dichtes Wasser nachzuweisen. Es gibt kein Polywasser. Es existiert nicht. Einer der größten, des bekanntesten Beispiele für pathologische Wissenschaft, wo sozusagen aus Gründen der Besessenheit so ein Irrweg eingeschlagen wurde. Es ist ein wahnwitziges Buch über die Geschichte der Menschheit. Eine Spezies, die vom kulturellen Höhenflug bis zur absoluten Katastrophe alles mitbringt. Und das Gehirn kann ja sehr tolle Sachen. Es kann aber auch ganz erstaunlichen Bockmist verzapfen. Und in diesem Buch geht es um den Bockmist, den das menschliche Gehirn verzapft. Sehr lustig, sehr lesenswert. Goldmann, 12 Euro als Taschenbuch und auch wunderbar zu lesen. Es ist praktisch ein Best-of der größten Fuck-ups der Menschheitsgeschichte.
Ja.
Sehr gut zu lesen, auch in der Sonne, wo man sich denkt, ach, wie schön, dass ich Ferien habe und nicht so eine Scheiße baue.
Ja, und dass zum Beispiel sowas Tolles erfunden wurde wie der Strandkorb. Das ist ja nicht schiefgegangen.
Nein.
Und da kann man dann aber wunderbar lesen, was alles schiefgegangen
Jawohl. Ist. Jawohl. Kommt jetzt die Geschichte des Strandkorbs in einem Sachbuch oder was?
Nee, ach so, das war jetzt mal ausnahmsweise keine schlechte Überleitung.
Ach so, ja, nein. Nee,
aber ich habe gerade überlegt, welche Überleitung ich mache, aber ich glaube, Bockmist im Kopf, dann nehme ich das hier. Und zwar Hanno Rauterberg, die Kunst der Zukunft über den Traum von der kreativen Maschine.
Surkamp, das sieht nach Surkamp aus.
Das ist auch Surkamp.
Das sieht unglaublich anstrengend aus, Christian. Bist du sicher, dass das eine leichte Sommerlektüre ist?
Ja, weil das ist ja so das ist in Sonnengelb.
Gelb, ja, das ist aber auch schon alles. Da endet die Leichtigkeit.
Ja, was heißt denn Sommerlektüre? Man muss ja jetzt nicht nur, es gibt ja auch Regentage.
Ach so, da muss man was Schweres lesen.
Und da ist das Hören ja nicht ganz so durch die N-Strahlen aus der Sonne.
Durchgeschusselt, ja.
Genau. Und da geht es um, ja, es ist tatsächlich ein Sachbuch, aber es ist ein Essay. Man kann ihn lesen. Es geht um die Frage, wie Maschinen Kunst, also wie sozusagen künstliche Intelligenz Kunstwerke.
Aha.
Also Musik, Kunst, bildende Kunst. Und
wie kreativ ist die Maschine sozusagen?
Wie kreativ ist die Maschine, die natürlich wiederum durch Menschen programmiert ist und ja, ich will das jetzt gar nicht in die Tiefe führen, ich weiß ja, wen das interessiert. Der wird's lesen. Es wird vielleicht einige geben, die es nicht interessiert. Aber spannend finde ich, also um nur ganz kurz mal vielleicht vorzulesen, die Zukunft der Kunst liegt in der kreativen Maschine, weil sie eine menschliche Maschine sein wird. Auch dann, wenn sich der Mensch selbst gottähnlich in eine unsterbliche Selbstschöpfung verwandelt hat. Je weiter sich der Mensch maschinisiert, desto tröstlicher wird der Gedanke, Maschinen könnten etwas von Kunst verstehen. Dann wüssten sie, was Verletzlichkeit bedeutet und was Unzulänglichkeit. Sie wüssten um die Schönheit des Nichtvollendeten und um die Freiheit. Bei Gelegenheit könnten sie den Menschen daran erinnern und er wird es zu schätzen wissen.
Ja, das wäre schön, wenn es so wäre.
Und
ja,
sehr schön. Zeigt natürlich, dass am Ende höchstwahrscheinlich Maschinen vielleicht vermeintlich perfekte Kunstwerke schaffen können. Aber was zum Beispiel ist perfekter als Schuberts Unvollendete? Und das kriegen wahrscheinlich Maschinen nicht hin.
Nein, davon ist auszugehen.
Weil sie einfach das Unvollendete als etwas ansehen, was halt nicht unvollendet bleiben darf.
Da hast du recht. Ja.
Ja, Herr Rauterberg hat vor allen Dingen recht. Hanno Rauterberg, Edition Suhrkamp, kostet 16,50 Euro für Regentage.
Ich finde es gut, dass du in unseren kleinen Überblick für Sommerlektüre noch einen kleinen Suhrkamp-Essay eingeschmuggelt hast. Ich finde das in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Sehr gut.
Aber ich nehme an, bei unseren Hörern wird es den einen oder anderen geben, der sich dafür interessiert.
Und ist nur einer unter euch, den das jetzt interessiert, ist dein Werk doch schon vollbracht. Du hast das Werk des Herrn getan. So, Stichwort Menschlichkeit. Ich habe ein Buch.
Ich dachte Stichwort Suhrkamp. Ich dachte, jetzt kommst du mit der 12-bändigen Hegel-Gesamtausgabe.
Nicht ganz. Nein, ich habe ein Buch über die Liebe. Es ist ein kleines Buch über die Liebe. Es ist ein kleines Buch, das mir ernsthaft die Tränen in die Augen getrieben hat.
Aber mal ganz im Ernst, entschuldige, Imre,
ne? Ja, bitte.
Du sagst, dass ich hier komplizierte Bücher anschleppe und dann kommst du mit so einem komplizierten Thema wie die Liebe, ja?
Also in diesem Buch ist die Liebe nicht kompliziert. In diesem Buch ist die Liebe ganz einfach. Es ist die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Ach. Es heißt Sohntage von Philipp Wächter, einem großartigen, inzwischen ganz und gar nicht mehr unbekannten Zeichner aus Frankfurt, der Illustrator ist, Bucherfinder ist, Philipp Wächter einen wunderschönen Strich hat und der mich immer an Saint-Pé ein bisschen erinnert von seiner Herangehensweise, von der Zartheit der Erzählungen, aber auch von der Zartheit der Bilder. Es geht in Sohntage um das Glück, ein Papa zu werden oder ein werdender Vater zu sein, mit ganz tollen, das erste Bauchweh, das erste Wickeln, Babyschwimmkurse. Das sind alles so Themen, die in anderen Büchern haha, brüll, brüll, guck mal, die jungen Eltern wären. Und in diesem Buch ist es eine ganz zarte Erkundung einer neuen Welt für ihn. Und das macht er mit so großer Liebe, dass ich mir wirklich kein besseres Geschenk zum Beispiel vorstellen könnte für werdende Eltern als dieses kleine Büchlein. Sohntage ist auch schon ein paar Jahre alt, ist auch schon ein kleiner, sehr junger Klassiker, Bels und Gellberg, verkauft sich auch immer noch sehr gut und ist überhaupt, Wächter ist ein zauberhafter Illustrator, ein ganz großer Beobachter und Künstler, bei dem eben beides zusammenkommt. Das eine ist der genaue Blick und das andere ist der feine Strich. Also es sozusagen diese beiden Eigenschaften, die ein guter zeichnender Künstler haben soll, sind bei ihm da. Und es ist ein ganz, 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 ganz bezauberndes kleines Büchlein. Sohntage. Jetzt lass mich ganz kurz anschließen noch ein zweites Kinderbuch, weil es gerade passt.
Ah, jetzt machen wir doch unsere Reihe.
Ja, na gut, dann machen wir Ping-Pong. Nee, dann mach ich das gleich.
Nein, ist okay, dann mache ich dann nach Ping-Ping.
Pass auf, ich habe nämlich, es geht halt auch um eine Zeichnerin. Es geht am Ende um ein Bilderbuch.
Ja.
Es ist in England ein Klassiker, bei uns noch relativ unbekannt, obwohl jetzt auch vor einigen Jahren hier erschienen. Ein Tiger kommt zum Tee.
Ja.
Von Judith Kerr, der Tochter von großen Theaterkritiker Alfred Kerr. Man kennt Judith Kerr natürlich in diesem Land besonders für ihre Trilogie, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Warten bis der Frieden kommt und eine Art Familientreffen. Sie hat aber auch Kinderbücher geschrieben und auch selbst illustriert. Und diese Geschichte hat sie erfunden nach einem Zoobesuch mit ihrer dreijährigen Tochter. Erschienen ist es erstmals 68 in England und dann dort Klassiker geworden. Es ist die Geschichte einer englischen Familie, Vater, Mutter, Tochter. Und die kleine Sophie und die Mutter haben sich gerade gemütlich gemacht. Da klingelt es an der Tür und draußen steht ein Tiger. Und der Tiger kommt in die Wohnung, ist jetzt überhaupt nicht irgendwie gefährlich, aber eigentlich wahnsinnig hungrig. Der isst alles auf, was er finden kann. Er trinkt die komplette Wasserleitung leer und verschwindet einfach wieder. Und dann kommt der Vater nach Hause und sagt, haben wir nichts zu essen? Nee. Und dann gehen die essen und haben einen zauberhaften Abend als Familie zusammen. Und das ist schon die ganze Geschichte. Mhm. Und es geht natürlich um den Einbruch von der Natur in ein behütetes bürgerliches Leben. Es geht sozusagen um die Irritation durch was nicht Vorhersehbares in einer Vorstadt-Idylle sozusagen. Das ist die tiefe Ebene, die man als Kind aber überhaupt nicht braucht, um zu verstehen, dass das ein tolles Buch ist einfach. Es ist ein wunderschönes Buch über eine wilde Kreatur, die das Leben einer kleinen Familie auf wenigen Seiten kurz mal irritiert und dann nie wieder auftaucht. Sie kaufen dann noch Tigerfutter, ganz süß, also ob es Tigerfutter gibt, so in Dosen, um ihn anzulocken, dass er wiederkommt. Ja. Aber er kommt nie wieder. Ja. Das ist der letzte Teil. Also ein Tiger kommt zum Tee von Judith Kerr. Für Kinder, ich würde sagen, ab 4, 5, da können die schon gut mitarbeiten. Wunderschön.
Toll. Aus Kindern werden Jugendliche, aus Jugendlichen werden junge Menschen und junge Menschen sind ja auch manchmal irritiert und vor allen Dingen von sich selbst.
Was ist denn heute mit deinen Überleitungen? Das ist ja, ich dachte, du baust jetzt noch einen Tiger mit ein, das wäre es gewesen. Sie können in der Pubertät auch wilde Tiere sein, das Animalische.
Nee, ich bin schon weiter.
Ach so, du bist schon weiter. Ja, ich verstehe.
Ich bin im Alter jetzt schon weiter.
Ja.
Und Melanie Rabe ist eine Journalistin, die ist introvertiert, die ist Ende 20, aber weiß nicht so richtig, ist das jetzt das Leben, was ich führen möchte? Ich wollte eigentlich auch mal Schriftstellerin werden. Traue ich mich das? Nee, traue ich mich nicht. Und dann schafft sie es aber doch, Schriftstellerin zu werden, ist sie heute auch erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich, sehr erfolgreiche deutsche Schriftstellerin. Und sie beschreibt jetzt diesen Weg von sozusagen der einen Lebenssphäre in den anderen, in die andere, dass sie ihn beschritten hat, unter anderem mit Lady Gaga. Mhm. Dieses Buch, Melanie Rabe, Lady Gaga, ist erschienen in der Kiwi Musikbibliothek, eine tolle
sehr
Reihe
schön.
Sind kleine Bände, immer so 120, 150 maximal Seiten.
Frank Gosens über die Beatles, wunderschön.
Frank Gosen ja. über die Beatles, Klaus Modig über Leonard Cohen, Anja Rützel über Take That.
Ja,
genau. Lady Bitch Ray über Madonna, ganz toll. Antonia Baum über Eminem, also wie man als Frau Eminem gut finden konnte, ab wann man ihn nicht mehr gut finden konnte.
Nicht nur durfte,
sondern auch die, und heute die Frage, wie konnte ich damals nur oder kann ich mich ihm vielleicht sogar wieder annähern und so. Das ist also wirklich Lebensgeschichten erzählt oder Gedanken, Ideen erzählt an großen Musikstars. Mhm, und dieser Band über Lady Gaga ist jetzt relativ neu und deswegen möchte ich ihn herausheben und es ist in dieser Reihe ein sehr, sehr schön und gut und zu lesender Text, in der, wenn man sich darauf einlässt, auch vielleicht was für sein eigenes Leben mitnehmen kann. Und was kann man über Bücher Schöneres sagen?
Stimmt,
lese ich. Und weil wir jetzt Pong-Pong machen,
komme
ich gleich noch zu einem zweifelnden jungen Mann. Benjamin Markowitz, Vater Amerikaner, Mutter aus Schleswig-Holstein, macht seinen Abschluss und möchte aber nicht auf die Uni gehen und weiß auch nicht so richtig, was er machen will und denkt sich, naja, vielleicht kann ich mein Leben einfach mit Basketball bestreiten.
Heißt wie?
Heißt Spieltage.
Ah.
Und Benjamin Markowitz, also ist auch so Coming of Age, also so Lebensfragen, die man sich stellt. Und er geht dann nach Deutschland und wird da Basketballprofi und spiegelt so diese kalte Basketballprofi-Welt mit seinen Gedanken und Gefühlen, die er hat und seinem Selbstzweifel und ist ja auch ein sehr, sehr wirklich guter Roman. Also es ist, wie gesagt, die eigene Lebensgeschichte, die Benjamin Markowitz da erzählt. Nach dem College und man sollte sich ein bisschen für Basketball interessieren, das schon. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine tolle gespiegelte Geschichte aus seiner eigenen Geschichte und der Sportgeschichte. Benjamin Markowitz Spieltage bei Oktaven erschien und kostet, jetzt gib mir, oh, da habe ich jetzt nicht geguckt. Das würde ich noch, das würden wir dann noch, ja. Da wir ja sowieso die gesamten Titel, die wir jetzt nennen,
stehen die alle da in
stehen denen. Die auf rnd.de, alle Titel nochmal und da wird auch der Preis von Spieltage nachgereicht.
Und das gilt auch für das Buch, was ich jetzt habe. Wir haben jetzt sehr viel über sehr schwierige, wir haben über sehr komplizierte Menschheitsfragen gesprochen. Jetzt pass auf, jetzt kommt ein richtiger Schmöker. So ein richtiger Schmöker zum Eintauchen. Ein absolutes Kerlebuch, ein Western vor dem Herrn.
Okay.
Einer der großartigsten Western, die ich je gelesen habe. Das abenteuerliche Leben des Deadwood Dick. Von Joe Lansdale. Joe Lansdale, texanischer Autor von Kriminalromanen hauptsächlich, der in Amerika ein großer Superheld ist, bei uns noch eher ein Geheimtipp. Es gibt einzelne, die ihn fördern und die, wo man ihn gut entdecken kann. Aber ich habe das jetzt entdeckt, das Buch. Es ist auch nicht ganz neu, aber es ist großartig. Es geht um den ersten wirklich oder den, sagen wir mal, bekanntesten schwarzen Revolverhelden des Wilden Westens, Deadwood Dick, der eigentlich Willie Jackson heißt, den es auch tatsächlich sozusagen in einer fiktionalisierten Version gegeben hat. Und der hat jetzt blöderweise, bitte?
Es hat ihn wirklich in einer fiktionalisierten
Weise. Ja, es hat ihn gegeben, aber nicht so, wie man ihn kennt. Also es war alles etwas harmloser und einfacher.
Ach so,
aber
er wurde, und das ist jetzt die fiktionalisierte.
Genau, die reale Figur wurde dann später so ein bisschen wie bei allen anderen, bei Calamity Jane, Billy the Kid und Jesse James war es ja genauso, dass sozusagen im Leben, während des Lebens schon die Legendenbildung begann.
Ja, okay,
so.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, und das war bei ihm genauso. Und es gibt, er erlebt den Bürgerkrieg, erlebt natürlich Rassismus, Sklaverei. Es ist eine filmreife Lebensgeschichte eines ehemaligen Sklaven, der zur Westernlegende geworden ist. Und es spielt zum Teil in der brutalen, rechtslosen Goldgräberstadt Deadwood, sehr berühmt. Es treten Calamity Jane auf, Charlie Utter, Wild Bill Hickok. Aber alles brillant geschrieben, großartige Dialoge, unglaublich komisch. Also die Vergleiche von Joe Lansdale sind legendär. Es ist wirklich grandios. Ein toller amerikanischer Roman, den man einfach so wegknattert. Der ist wirklich zauberhaft.
Kommen wir vom Westen?
Ja.
Zum Osten?
Ach du lieber.
Nach China.
Nach China.
Wieder ein Sachbuch. Drachentanz, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet. Man kann ja über China gar nicht genug lesen und sagen. Und das ist, weil es ja nun eine der Weltmächte ist, die die neben den USA oder vielleicht sogar sozusagen noch in Zukunft noch ein bisschen wichtiger sein werden als die USA. Und Matthias Nass, auch Journalist bei der Zeit, heute zum zweiten Mal.
Ja.
Der ist Korrespondent dort, hat ein Buch geschrieben über Chinas Aufstieg zur Weltmacht der letzten 40 Jahre. Sehr spannend zu lesen. Man kann es als Einstieg in das Thema lesen, aber man findet auch, wenn man schon viel drüber gelesen hat, es ist auch interessant. Er ist unterwegs gewesen, ist jetzt kein Schreibtischbuch, sondern er ist in China unterwegs gewesen, spricht mit vielen oder hat mit vielen Menschen gesprochen, hat das auch aufgeschrieben und hat Zitate, also beispielsweise die Definition des Schriftstellers Bei Dao, der sagt, Freiheit ist nur der Abstand zwischen Jäger und Gejagt.
Ja, da recht.
Und es geht um die Uigurenverfolgung, es geht um den perfekten Überwachungsstaat. Es geht um das System, was den Aufstieg Chinas zur Weltmacht überhaupt erst möglich gemacht hat. Sehr kritisch, sehr interessant, spannend, zugewandt auch. Erschien bei C.A. Beck, kostet 24,95 €. Mhm. Matthias Nass heißt Drachentanz.
Drachentanz. Ich scheine hier heute für die Schmöker zuständig zu sein.
Ist ja auch eigentlich richtig.
Zum Abschluss kommst du mit so politischer Fachliteratur. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch gut. Das kann man ja auch, man kann ja im Urlaub beim Lesen ja auch mal was lernen.
Naja,
nicht nur immer
wann, wenn nicht im Urlaub?
Ja. Das nächste Buch ist definitiv ein Sommerschmöker, den du auf dem Liegestuhl einfach so wegbräsen kannst. Das ist ein Buch, das ist kein Geheimtipp. Es liegt überall im Moment. Das ist auch neu erschienen, Sommer der Träumer von Polly Sampson.
Polly Sampson. Tolles Buch.
Ist die Frau von Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour und das spielt aber überhaupt gar keine Rolle für dieses Buch. Es ist ihr dritter Roman, zwei Erzählbände hat sie schon veröffentlicht und dieses Buch ist die Geschichte der 18-jährigen Erica, die in London 1960 eine schwere Lebenskrise erlebt, als ihre Mutter stirbt. Und sie bekommt einen Brief von einer Freundin ihrer Mutter, die sie nach Griechenland auf die Insel Hydra einlädt. 1960. Und auf Hydra erlebt sie einen Sommer, den Sommer der Träumer, der nicht nur ihr Leben verändert, sondern der auch sozusagen einen Vorgeschmack, ein sanftes Vorwehen sozusagen des Jahrzehnts der Befreiung der 60er Jahre mit sich bringt. So ein früher Hauch der Aufbruchsstimmung, vom Aufbrechen der Nachkriegsverkrustungen, aber auch vom Entdecken der Liebe im Süden. Alles sozusagen umweht von einer sommerlich warmen Brise. mit allen Krisen, auch das Coming of Age, wie gesagt, sie ist 18 und es ist ein unvergesslicher Sommer, den sie da erlebt mit Gitarrenklängen von Leonard Cohen und allem drum und dran. Das Buch ist ein sehr dichtes, atmosphärisches, ich möchte es gar nicht Liebesroman, das ist mir zu viel zu kitschig. Es geht um mehr als das. Es geht um Freiheit, Musik, Aufbruch, Leichtigkeit und die Freiheit, die man eigentlich hat als Steuermann seiner eigenen Seele. Mhm. Es ist eine Erinnerung daran, dass man selber das in der Hand hält, was man aus seinem Leben macht und wie man es macht. Natürlich gibt es äußere Umstände und Dinge, die passieren, die das beeinflussen. Aber am Ende bist du der Chef im Ring. Mhm. Und das ist eine Erinnerung sozusagen dieses 18-jährigen Mädchens, dass es genauso ist. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine sentimentale Geschichte für alle, die sich an die großen Sommer ihrer Jugend erinnern. Mhm. In der Hoffnung, dass auch dieser ein solcher wird. Also.
Und es ist eine tolle Mischung, aus einer fiktiven Geschichte und der, also auf Hydra, Leonard Cohen, das war ja so die Künstlerinsel vor Athen.
Kommune sozusagen, ja, die da.
Genau, da hat Leonard Cohen auch Susanne, oder wie sie immer sagte, my name is Susanne.
Susanne.
Weil sie aus Norway kam, kennengelernt, da ging die Liebe seines Lebens los.
Genau, das ist so durchweht von diesem Geist, genau. Und
das ist
Sommer der Träumer.
Ja, ein wunderbares Buch. Ich glaube, das war jetzt schon dein 10. und letztes.
Ich bin durch. Ja, ich habe jetzt alles mein Pulver verschossen.
Ja.
Hast du noch was?
Ich habe noch ein Krimi.
Ja, sehr gut.
Martin Walker, französisches Roulette. Die Krimis von Martin Walker sind ja immer sehr, sehr politisch und haben politische Hintergründe. Jetzt geht es um, es geht um Briefkastenfirmen auf Zypern, Malta und Luxemburg. Es geht um russische Oligarchen. Es geht, vor allen Dingen geht es um Hintergründe in Russland und lange Arme, die Reichen. Bisschen andere Regionen. Kommissar Bruno muss einen Fall lösen. Letztendlich geht es um einen Freund, der ein Rugby-Freund von Bruno, der plötzlich verstorben ist und er wundert sich so ein bisschen, ist allzu plötzlich und fängt natürlich an zu ermitteln. Und das ist sehr, sehr spannend, das ist sehr klug, es ist hintergründig, weil, wie gesagt, man ist irgendwo, mag ich bei Krimis sehr gerne, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer heutigen Realität, die wahr ist, die irgendwo sein könnte oder vielleicht sogar ist. Es gibt eine Anbindung. Und sehr zu empfehlen, Martin Walker, französisches Roulette, der 13. Fall für Bruno, Chef de Police, bei Diogenes erschienen und kostet 24 €.
Ja.
Und den kann man wiederum auch, wenn man all die anderen schweren Bücher gelesen hat, wunderbar weglesen.
Leicht weglesen.
Ja.
Ja, wir hoffen, dass von unseren Buchempfehlungen ein bisschen was dabei war, was euch interessiert. Und wenn nur ein Treffer dabei ist, hat sich's schon gelohnt.
Ja.
Das war die Sommerspezialausgabe von
Staatsexamen. Ich habe hier noch Bücher.
Nee. Christian macht demnächst nochmal ein Special über Surkamp-Empfehlungen, was dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Als ich das mit meinem Schmökerwissen hier überhaupt, ich kann ja dazu gar nicht viel beitragen.
Das stimmt überhaupt nicht, nein, das ist doch, hör doch auf, das geht doch, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch überhaupt nicht darum, welches jetzt tiefergehend ist oder
alles
nicht.
Gut.
Hauptsache, du guckst nicht Netflix.
Na, auf keinen Fall. Also, viel Spaß beim Lesen im Sommer. Wir hören uns wieder nach einer mehrwöchigen Sommerpause. Im August werden wir wieder auftauchen.
Ja.
Und ich wollte nur einmal noch kurz sagen, dass keines dieser Bücher eine bezahlte Werbung war, sondern dass wir die alle aus eigener Leidenschaft herangetragen haben, selbst bezahlt und ungesponsert hier von uns sozusagen weitergegeben wurden. Und alle Tipps, die wir jetzt genannt haben, schreiben wir auch nochmal schriftlich als Liste auf und dann könnt ihr gucken, ob was da für euch dabei ist.
Genau. Und nichts gegen Netflix. Ich gucke den Sommer über jetzt nur Netflix und lese gar nichts mehr.
Also nichts gegen Netflix und vor allem noch viel wichtiger, überhaupt nichts gegen Surkamp.
Und denn überhaupt nichts gegen Surkamp und der Name Netflix wurde auch nicht gesponsert.
So sieht's nämlich aus. Schönen Sommer und viel Spaß beim Lesen.
Schönen Sommer, wünsche ich auch. Tschüss.